Wir reden jetzt über Menschen wie Doris Habig aus Berlin-Marzahn. Doris Habig mag Cannabis. Unser Reporter hat diese ältere Frau getroffen, weil sie auf Rezept Cannabis erhält. Und es hilft ihr. Die chronischen Schmerzen im Fuß, die jahrelang da waren, sie sind jetzt weg. Vor ihren Freunden aber musste sie sich am Anfang schon rechtfertigen, wenn sie den Cannabis-Verdampfer rausholte und das Cannabispulver reinbröselte. Jetzt kiffst du, war oft die Reaktion. Vorurteilen begegnen, ein Ziel des Cannabiskongresses, auf dem heute und morgen Mediziner in Berlin diskutieren. Christian Kessler tut das schon lange. Er ist Oberarzt für Forschungskoordination mit vielen klinischen Erfahrungen in Sachen Cannabis und jetzt am Telefon. Ich grüße Sie, Herr Kessler.
Guten Morgen.
Sind solche Vorurteile gegen Kiffen auf Rezept immer noch ein Problem?
Ja, also es hat sich ja durch die Legalisierung in Bezug auf Verordnungsfähigkeit wenig geändert. Ich glaube, das ist wichtig, das auseinanderzuhalten. Also Legalisierung bezieht sich ja auf den Freizeitgebrauch und der medizinische Nutzen quasi via Arzt und Apotheke steht auf einem anderen Blatt und da hat sich eigentlich nur die Farbe der Rezepte geändert, aber an dem Antragsverfahren sonst eigentlich nichts. Das ist weiterhin relativ kompliziert und ist letztlich eine Einzelfallregelung. So in der Medizin sagt man Off-Label-Use, also daran hat sich letztlich nichts wesentlich geändert. Also die Hürden für Cannabis auf Rezept sind nach wie vor im Wesentlichen unverändert hoch, nur dass es eben nicht mehr auf Betäubungsmittelrezept verordnet wird, sondern wenn man eine Bewilligung hat von der Krankenversicherung, jetzt auf einem Rosa-Rezept verordnet wird und nicht mehr auf einem BTM-Rezept.
Dabei ist doch der Nutzen von Cannabis für ältere Menschen, für viele andere kranke Menschen mittlerweile und seit vielen, vielen Jahren doch schon erwiesen, oder etwa nicht?
Das kann man wissenschaftlich so pauschal sicher nicht sagen. Also die wissenschaftliche Datenlage ist leider insgesamt relativ begrenzt. Das hat vor allem auch historische Gründe, da wir im Wesentlichen über fast 80 Jahre letztlich so eine Art internationalen Forschungsstopp hatten durch die fast gänzlich globale Illegalisierung von Cannabis, und das hat auch den Forschungsbereich sehr stark belastet in dem Bereich, sodass wir da eine Forschungslücke haben. Aber auf Neudeutsch würde man sagen, the absence of evidence is not the evidence of absence, also die Abwesenheit von Daten ist kein Beweis für die Unwirksamkeit von Cannabis oder Cannabinoiden in diesem Fall. Heißt aber, wir brauchen hier unbedingt eine intensive wissenschaftliche Forschungstätigkeit, klinische Studien müssen durchgeführt werden, um letztlich diese Lücke zu schließen. Und da gibt es wirklich noch viel zu tun. Und es gibt in vielen Bereichen eben keine wirklich klare, sehr überzeugende Datenlage. Also beispielsweise für Schmerz gibt es interessante Studien, auch für bestimmte neurologische Erkrankungen, auch im palliativen Bereich, also beispielsweise zur Appetitsteigerung und so, gibt es schon interessante Daten, aber in vielen Bereichen, gerade auch im geriatrischen Bereich und für auch eher so diffuse Fragestellungen, so wie ist das gut für Geriatrie, also solche Fragen kann man auf der Basis der aktuellen Datenlage so pauschal keinesfalls beantworten.
Also vor allen Dingen für ältere Menschen, die ja dann auch oft unter chronischen Erkrankungen oder Schmerzen leiden, zumindest öfter als jüngere Menschen, dabei könnte doch dort Cannabis besonders helfen. Wie ist da die Bereitschaft, sich darauf einzulassen und wie ist da die Forschungslage oder warum ist sie da so schlecht, wie Sie ja schildern?
Na, also wie gesagt, sie ist nicht schlecht. Also die Datenlage sagt nicht, dass Cannabis unwirksam ist, aber es gibt in vielen Bereichen einfach nach wie vor relativ wenig Daten. Und das ist eigentlich das Dilemma, das sogenannte Cannabis-Dilemma. So wird es in der Forschungscommunity zu dem Thema oft gesagt. Und bei geriatrischen Patienten gibt es ja vielfältige Fragestellungen. Und das Problem wird noch komplexer dadurch, dass Cannabis ja verschiedene Inhaltsstoffe hat. Also die häufig diskutierten sind eben THC und CBD. Und wenn man sich jetzt so die Datenlage anguckt, würde man sagen, dass man vermuten kann, dass mit großer Wahrscheinlichkeit der Inhaltsstoff CBD deutlich interessanter ist in Bezug auf eine ganze Reihe von Fragestellungen im Bereich Geriatrie, also im Bereich Angststörung, beispielsweise Schlafstörung, vegetative Regulation, solche Dinge. Da gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr interessante Daten aus klinischen Studien sehen werden. Anders sieht es aus bei THC, also das ist auch das, was dieses Rauschgefühl bei Cannabiskonsum verursacht. Das ist aller Voraussicht nach gerade auch im geriatrischen Bereich und gerade wenn wir über psychoemotionale Störungen auch sprechen bei älteren Menschen, also nicht besonders sinnvoll. Also da muss man auch genauer hingucken, gerade wenn wir jetzt die Legalisierung haben und Leute sich auch selber irgendwas anbauen können, dass Cannabis eben nicht gleich Cannabis ist, sondern dass es ganz unterschiedliche Cannabis-Varietäten gibt und generell kann man sagen, je mehr CBD und je weniger THC, desto unproblematischer in der Anwendung. Aber generell würde ich grundsätzlich davon abraten, so im Kontext von Selbsttherapie zu sagen, ich glaube, das tut mir gut und ich mache das jetzt mal. Aber also wenn eine medizinische Fragestellung vorliegt, würde ich unbedingt dazu raten, das über Arzt zu spielen und sich da gut beraten zu lassen. Insbesondere, wenn man auch Vorerkrankungen hat, beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil man da auch wirklich aufpassen muss, dass man durch Cannabiskonsum keine Nebenwirkung oder Wechselwirkung verursacht. Aber es gibt da auf jeden Fall interessante Felder im Bereich Geriatrie.
Ja, interessante Felder und Forschungen, die noch abgeschlossen werden müssen. Aber insgesamt, so zeigten unsere Recherchen, ist die Zahl der Cannabis-Verordnungen ja schon gestiegen. Nicht erst seit der Legalisierung, sondern auch schon davor. Wie ist das denn speziell? Bleiben wir mal bei den Senioren in Senioreneinrichtungen. Ist man dort auch aufgeschlossen oder wäre man viel aufgeschlossener, wenn es denn leichter wäre, es zu verschreiben?
Bestimmt, aber das sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Legalisierung und medizinische Verordnung, wie gesagt, sind einfach zwei verschiedene Gebiete, die nur bedingt miteinander zusammenhängen. Die gemeinsame Klammer ist, dass es um Cannabis geht. Und Sie haben recht, die Anzahl der Verordnungen ist gestiegen, aber insgesamt auf sehr niedrigem Niveau. Und wir wissen auch noch nicht, was die Legalisierung jetzt für einen Einfluss haben wird auf das Verordnungsverhalten von Cannabis in medizinischen Kontexten. Also da kann es durchaus auch sein, also wir wissen es einfach jetzt noch nicht, aber dass das vielleicht auch dazu führt, dass Ärztinnen und Ärzte sagen, wieso soll ich mir jetzt noch dieses komplexe Antragsverfahren antun, wenn die Leute sich das selber besorgen oder anbauen können. Also da bin ich mal gespannt, inwieweit die Legalisierung hier auch nochmal einen Einfluss hat auf das Verordnungsverhalten von Ärzten. Ich würde das bedauern, wenn Ärztinnen und Ärzte das jetzt an die Patienten abgeben, weil grundsätzlich handelt es sich bei Cannabis-Arzneimitteln ja nicht um irgendwelche kleinen Spielzeuge oder irgendwas Ungefährliches oder prinzipiell irgendwas, wo man keine großen Bedenken haben muss, sondern wenn wir davon ausgehen, dass es medizinisch wirksam ist, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass es potenziell auch Nebenwirkungen und Wechselwirkungen geht.
Ja, Herr Kessler, wir müssen da leider einen Punkt machen. Vielen Dank für die Einschätzungen zu den Wechselwirkungen, Legalisierung und Cannabis als Medikament. Danke Ihnen sehr für das Gespräch. Wir haben darüber gesprochen, vor allen Dingen über die Wirkung bei älteren Menschen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.